Herr, wir bitten, komm und segne uns. Das ist ein Lied, das man eigentlich oft am Ende des Gottesdienstes singt und bei manchen ist es deshalb auch so beliebt. Gar nicht mal wegen dem tollen Text oder wegen der beeindruckenden Melodie, sondern einfach nur, weil es am Schluss des Gottesdienstes kommt. Danach kommt noch der Segen und dann ist es vorbei. Ich frage jedes Jahr die Konfirmanden immer, was ihnen am liebsten ist im Gottesdienst. Und neben dem stillen Gebet ist natürlich auch immer der Segen und das Letzte oder die Musik zum Ausgang ganz vorne mit dabei. Es ist völlig klar, warum. Das sagen die auch, weil es dann bald vorbei ist. Es wäre aber schade, wenn Segen nur das Zeichen dafür ist, dass es bald vorbei ist. Und zum Glück ist Segen viel mehr als nur der Punkt am Ende des Gottesdienstes. Überhaupt steht Segen eigentlich überhaupt nicht nur am Ende, sondern eigentlich eher am Anfang. Segen eigentlich ist eher was für den Anfang. Auch der Segen, den wir am Ende des Gottesdienstes mitnehmen, ist eigentlich eher was für den Anfang. Es ist für den Anfang der neuen Woche, für das, was kommt. Dafür nimmt man den Segen mit. Da geht der Gottesdienst nämlich weiter. Wenn man aus der Kirche rausgeht, geht der Gottesdienst weiter. Und dafür nimmt man dann diesen Zuspruch aus der Kirche mit. Segen ist was für den Anfang. Ist übrigens in der Bibel auch schon so. Da kommt der Segen schon ganz am Anfang vor. Im ersten Kapitel der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, segnet Gott gleich dreimal. Jetzt darf man mal ein bisschen raten. Was denkt ihr, was segnet Gott als allererstes? Man darf mal raten, muss man nicht wissen, einfach. Was könnte es sein? Die Schöpfung, ja, noch ein bisschen, es wird noch ein bisschen spezieller. Also ich zeige es euch. Der erste Mal, wo Segen vorkommt, ist in 1. Mose 1, 21 und 22. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, ein jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Was er davor geschaffen hat, die Sterne und die Pflanzen und die Kontinente und die Meere, das ist alles gut. Aber hier, wo die Lebewesen kommen, da legt er seinen Segen drauf. Zuallererst auf die Tiere. Hätte man vielleicht nicht unbedingt gedacht, gell? Und sein nächstes Schöpfungswerk segnet er dann auch. Das ist dann nicht mehr Tier, sondern dann der Mensch. Er schafft nämlich den Menschen und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Er legt zuerst seinen Segen auf Mann und Frau. Und dann gibt er ihnen eine Aufgabe. Segen gibt's quasi als Vorschuss. Segen ist was für den Anfang. Segen, von Anfang an sind Adam und Eva gesegnet. Noch bevor sie irgendwas gemacht haben, noch bevor sie dem nachgekommen sind, zu was Gott sie eigentlich berufen hat. Er gibt ihnen erstmal den Segen. Und der dritte Segen in der Schöpfungsgeschichte, der segnet dann das nächste Schöpfungswerk auch noch gleich, weil er schon so dabei ist. Das ist dann nicht mehr Tier und nicht mehr Mensch, sondern eine bestimmte Zeit. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott segnet von Anfang an. Zuerst gibt's den Segen. Ganz ohne Bedingung, ganz ohne Vorleistung. Der Segen am Ende des Gottesdienstes ist zum Glück auch nicht der Preis dafür, dass man bis dahin durchgehalten hat und noch wach ist, sondern er ist für das, was kommt, gedacht. Aber was ist denn eigentlich dieser Segen, den Gott da schenkt? Lasst uns darüber mal ein bisschen nachdenken. Der Segen, wenn ich einen Segen überlege, oder wenn man Segen zuspricht, dann sind es ja oft wohlige Worte. Oft auch irgendwie im Konjunktiv formuliert. Also wenn es irische Segenssprüche sind, dann ist das immer ein Gübe oder Möge oder Würde oder so dabei. Es soll wohlwollend klingen, weil es zum Segen passt. Manche denken, Segen sind genau das. Ein paar wohlige, warme, freundliche Worte. Quasi so eine Übersetzung für mach's gut. Sowas ist der Segen, denken manche. Gottes Verabschiedung, sein Wort auf den Weg. Das ist auch nicht ganz falsch. Denn wenn man das griechische oder das lateinische Wort für Segen ins Deutsche übersetzt, dann heißt es ganz einfach Gutes reden. Was Gutes sagen. Benedicere oder eulogeo heißt es. Ein Segen sind gute Worte zunächst mal. Worte, die gut sind und Worte, die gut tun. Die Gutes bewirken. Aber Segen ist dann doch mehr als nur Wünsche. Denn wenn Gott redet, wenn er segnet, dann tut er auch das. Dann wirkt er das auch, was er sagt. Das ist durch die ganze Bibel hindurch ein Merkmal. Wenn Gott redet, dann ist es nicht nur ein Reden, nicht nur ein Beschreiben, sondern dann wirkt er dadurch auch. Was er sagt, geschieht. Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Und so weiter. Es ist nicht nur ein Wunsch nach dem Motto, wenn es gut läuft, dann passiert es auch so, dann wird es recht. Gottes Segen ist ein Zuspruch. Also etwas, das Wirklichkeit schafft und nicht nur ein Wunsch. Mehr als ein Wunsch. Deshalb könnte man auch sagen, Gottes Segen ist vielleicht sowas wie ein Machtwort. Das ist auch nicht ganz falsch, denn der Segen hat tatsächlich was mit Macht zu tun. So wie das Gegenteil, der Fluch, ja auch Macht über einen ausspielt. Segen wäre als Machtwort dann das, dass mit dem, der den Segen empfängt, etwas macht. Dass es ihn dem Bösen entreißt oder den Flüchen entreißt. Es gibt eine schöne Geschichte in der Bibel, wo das so schön erzählt wird. In der Geschichte von Bileam, da wird es erzählt, 4. Mose 23. Da soll nämlich der Bileam im Auftrag von seinem König Balak das israelische Heer verfluchen. Aber dann steht er hin und kann es nicht. Er muss es segnen. Er kann gar nicht anders, als dieses Volk zu segnen, weil Gott das Volk Israel schon gesegnet hat, weil er es segnen will. Da sagt der Bileam, siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er, Gott, hat es gesegnet und ich kann es nicht wenden. Das ist unwiderruflich gültig, wenn Gott seinen Segen ausspricht. Wenn Menschen ihn zusprechen, dann hat Gott schon gesegnet, dann hat er schon was bewirkt. Dann geht es gar nicht anders. Es kommt gar nicht so sehr auf die Worte an, die Menschen sagen, sondern auf das, dass Gott wirkt. Das ist das Wertvolle, das Mächtige am Segen. Und trotzdem ist jetzt der Segen nicht ein Machtwort in dem Sinn, dass wir jetzt was stellvertretend für Gott aussprechen können und er muss es dann auch tun, weil er dran gebunden ist. So ähnlich wie eine Zauberformel, die dann Gott erfüllen muss, weil es ja seine Macht ist und weil er nicht anders kann. Segen ist nicht sowas wie Hex, Hex sagen und dann Gott vorschreiben, was er zu tun hat. Das ist nicht Segen. Ich erinnere mich an eine Vorlesung im Studium. Da ging es auch drum. Da kam die Frage auf, ob Gott eine Beziehung segnet, wenn zwei Menschen unverheiratet miteinander zusammenleben. Und die Studentin, die wollte das natürlich vom Professor hören. Und der Professor hat gesagt, nein, seiner Meinung nach legt Gott seinen Segen da nicht drauf. Und die Studentin war empört. Die hat gesagt, wie kann er sowas sagen? Und der Professor hat erklärt, wir können mit dem Segen nicht Gott vorgreifen oder über ihn bestimmen, sondern wir können mit dem Segen nur dem entsprechen, was Gott gesegnet hat, dem, was Gott seinen Segen zugesagt hat. So wie beim Bileam, weil Gott dem Volk Israel seinen Segen zugesagt hat, deshalb kann der Bileam gar keinen Fluch über das Volk aussprechen. Es geht nicht anders. Der Segen Gottes ist schon da, bevor Bileam ihn ausspricht. Ganz kurios ist es auf dem Sterbebett von Isaak, so eine ähnliche Geschichte wie die wir vorher gehört haben, eine Generation weiter vorher. Der Jakob, der jetzt hier den Segen weitergegeben hat, hat ihn ja auch empfangen von seinem Vater Isaak. Und da ist so, dass der Vater Isaak ja seinen erstgeborenen Sohn Esau segnen will. Dummerweise sieht er nicht mehr richtig im Alter, aber er fühlt und er riecht und lässt sich dadurch aber täuschen, dass er aus Versehen dem Jakob den erstgeborenen Segen zuspricht. Für ihn ist es ein Versehen. Für Gott aber entspricht es seiner Erwählung. Isaak segnet so, wie Gott es schon lange geplant hat. Den Segen, den konnte Isaak dann auch nicht mehr zurücknehmen, denn Esau, der kommt dann nämlich dahinter und sagt dann, Mensch, Vater, hast du nicht noch einen Segen für mich oder kannst du nicht den Segen nochmal ändern? Es geht nicht. Isaak hat gesagt, Gott hat schon gesegnet. Jetzt könnte man natürlich sagen, bei den beiden Brüdern, da war das gar nicht so was Gutes, dieser Segen, denn der hat nämlich überhaupt nichts Gutes ausgelöst erstmal. Der hat Streit gebracht unter die Brüder. Da war der Esau neidisch auf den Jakob. War deshalb so, weil sie beide wussten, dass Segen was bewirkt. Und Isaak wusste das auch. Der Esau wusste ganz genau, wenn sein Bruder jetzt gesegnet ist mit dem besonderen Segen, dann ist es im Alten Testament immer verbunden mit Wohlstand und Reichtum, mit Nachwuchs, mit Landbesitz manchmal, mit materiellen Dingen. Dinge, die einem verheißen werden, automatisch gibt es die allerdings nicht. Segen hat immer auch mit dem zu tun, der den Segen empfängt. Und deshalb ist der Segen auch immer gefährdet. Manche meinen, ja, Segen ist sowas wie eine Schutzschicht. Auch das ist ja so eine Überlegung. Ist Segen sowas wie eine Imprägnierung fürs Leben? ein Schutz, den Gott auf uns legt, dass man das, was brüchig ist drunter, dass das nicht mehr so nach außen dringt. So wie man eine Schutzschicht auf Stoffe auftragen kann, dass die dann wasserabweisend oder schmutzabweisend wird. Der Schutz des Segens gilt dann nicht so ewig wie die Taufe, nicht ein für alle Mal im Leben, aber er hält eine Weile und wenn man immer wieder auffrischt, dann tut es doch ganz gut und wenn man es immer wieder erneuert, kommt man doch ganz gut durchs Leben. Das würde uns so manches ersparen, wenn das tatsächlich so wäre. Aber es ist in dieser Welt leider nicht so. Denn das, was gesegnet ist, ist immer auch angefochten. Selbst der siebte Tag, Gott hat seinen Segen draufgelegt, wir haben es gerade gehört, gell, in der Schöpfungsgeschichte, und trotzdem ist er angefochten. Es gibt ja gerade die große Diskussion, gell, ihr habt es vielleicht mitbekommen, der Heilige Abend ist dieses Mal ein Sonntag. Große Diskussion, ob man da an dem Sonntag ausnahmsweise, weil es der Heilige Abend ist, die Geschäfte mal aufmachen soll. Und schon ist der siebte Tag gar nicht mehr so heilig oder gesegnet, wie er eigentlich gedacht ist. Oder Personen, die den Segen empfangen haben, denen kann ja trotzdem was passieren. Es gibt Menschen, denen ist schon auch was Schweres zugestoßen, obwohl sie gesegnet waren von Gott. Es gab schon Konfirmierte, die sind nicht automatisch unter der Haube Gottes geblieben, auch nach ihrem Segenszuspruch von der Konfirmation. Oder wer in den Auslandseinsatz geht und den Segen Gottes zugesprochen bekommt, der hat dadurch nicht irgendwie eine Art himmlischen Personenschutz, der alle Gefahren verhindert. Oder Ehen, auf die Gott seinen Segen gelegt hat, die sind nicht davor bewahrt, davor zu zerbrechen. Und selbst beim Abraham, zu dem Gott gesagt hat, ich will dich segnen, da lief überhaupt nicht alles wie am Schnürchen, nachdem er den Segen bekommen hat. Ganz im Gegenteil, da war ganz lange unsicher, ob der Segen für ihn und für seine Nachkommen überhaupt gehen kann, weil es keinen Nachwuchs gab. Und auch sonst war Abraham als Gesegneter nicht fehlerfrei und nicht schuldlos. Segen ist keine Schutzschicht, in der man sich dann verkriechen kann und mit der man sich dann ins Unwetter stellen kann. Und trotzdem bewirkt er was. Ich habe ein bisschen nachgelesen und ein bisschen versucht, das zu sortieren und rauszufinden und bin dabei über ein sehr interessantes Zitat gestoßen. Das finde ich sehr gut sagt, was Segen ist. Die Wirkung des Segens, so schreibt Professor Oswald Bayer, ist nicht eine magische Verbesserung des irdischen Lebens. Also nicht, dass einem auf einmal alles gut geht, dass man viel besitzt und so weiter, sondern die Verwirklichung einer Bestimmung, die von Gott bereits gegeben ist. Das finde ich spannend. Segen verwirklicht das, was Gott für uns bestimmt hat. Schrittweise, mehr und mehr. Wenn ein Ehepaar den Segen empfängt, dann nehmen die beiden das an, was Gott für sie erdacht hat. Wenn jemand berufen oder für einen Dienst oder für einen Einsatz als Jugendmitarbeiter oder so eingesegnet wird, dann bekommt er zugesprochen, wofür Gott sie oder ihn erwählt hat. Wenn ein Kind gesegnet wird oder eine Mutter oder ein Vater, dann verwirklicht sich im Segen das, was Gott ihnen geschenkt hat und so weiter. Segen ist ein Hinweis auf das, was Gott uns geschenkt hat. Segen ist keine Imprägnierung, nichts, was wir uns überziehen müssen, sondern Segen ist ein Zuspruch, der uns unsere Bestimmung Gottes vergewissert. Segen empfangen heißt, man kann es auch so sagen, auf Gott zu blicken und seine Zuwendung zu erfahren. Zuwendung Gottes. Zu verstehen, dass Gott sich uns zuwendet. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Das kennen Sie wahrscheinlich aus dem Segen, der am Ende des Gottesdienstes immer kommt. Sein Angesicht wendet er uns zu. Er schaut uns an. So steht es im 4. Mose 6, Vers 22 und den anderen. Das sind die Verse, wo Gott zu Aaron und den Leviten gesagt hat, dass sie so die Gottesdienstgemeinde segnen sollen. Und deshalb tun wir es bis heute nach jedem Gottesdienst. Da steht drin, Gott wendet sein Gesicht euch zu. Darum geht es im Segen. Gottes Zuwendung zu erfahren, zu erkennen. Segen ist Gottes Blick auf uns. Und wenn wir in die andere Richtung zurückblicken auf Gott, dann segnen wir Gott. Hört sich vielleicht erstmal komisch an, diese Formulierung, aber in der Bibel gibt es die Formulierung ganz oft, dass Menschen Gott segnen. Im Deutschen steht dann da übersetzt, wir loben Gott. Oder die Menschen loben Gott. Der Martin Luther hat es mit loben übersetzt. Hat er auch deshalb gemacht, weil im Hebräischen ein Wort beides bedeutet, segnen und loben. Gott segnet uns durch seine Zuwendung und wir segnen oder loben uns, wenn wir uns ihm zuwenden. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, was für eine Kraft da drin stecken kann, wenn sich jemand einem zuwendet, von dem man sich's wünscht. Oder vielleicht habt ihr auch schon das Gegenteil erlebt, dass es schmerzhaft sein kann, Wenn man sich wünscht, dass sich einer einem zuwendet, aber es passiert eben nicht. Gibt's auch. Zuwendung ist das, was Beziehung schafft. Selbst über eine Distanz ist es möglich. Kleine Geschichte von letzten Wochenende, da waren wir mit dem Hauskreis unterwegs in Unterjoch und da war kurz bevor wir losgefahren sind, war ich mit der Naemi in einem Raum, mit der Naemi Schnitzer und dann haben wir durch ein Fenster durchgeguckt, dann kam so der Hof und auf der anderen Seite nochmal ein Fenster und hinter dem zweiten Fenster, da stand der Jochen und hat gerade Tisch geputzt oder sowas. Und Naemi hat ihn erkannt und hat gehofft, dass er sich zu ihr umdreht und hat gewunken und so und hat erstmal das nicht gesehen und irgendwann hat der Jochen sich umgedreht und dann ist ein Strahlen in dem Gesicht von der Naemi gewesen, weil er sich ihr zugewandt hat. Dann hat sie gewunken und so weiter. Genau das habe ich gedacht. So ist Segen auch. Gott wendet sich uns zu in seinem Segen. Wir spüren die Zuwendung. Wir spüren seine Macht und wir können daraus die Kraft schöpfen für unser Leben, weil wir uns dadurch durch den Segen gewiss werden, wozu Gott uns bestimmt hat. Nämlich zu der Beziehung mit ihm. Das genau ist Segen. Am Ende des Gottesdienstes, da gehen wir als Gesegnete und das heißt, wir gehen im Bewusstsein, dass wir Gottes Kinder sind. Wir gehen mit Gott an der Seite. Dieser Segen Gottes, die Zuwendung Gottes, das hat sich am deutlichsten in einem gezeigt, nämlich in dem, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Das war die volle Zuwendung Gottes. So wie wenn er nicht nur durch die Ferne, durch eine Scheibe winkt, sondern als er Jesus geschickt hat, war es so, wie wenn er die Scheiben durchbricht und zu uns kommt, in unsere Welt, in unser Leben kommt. In Christus, da hat Gott uns gezeigt, wozu wir bestimmt sind, nämlich, dass wir nicht die Gesetze erfüllen sollen und daran scheitern sollen, sondern dass wir die Gnade bekommen. Christus hat für uns den Fluch des Gesetzes auf sich genommen, dass wir den Segen Abrahams bekommen. Kann man nachlesen. Galater 3, ich lese jetzt nicht das Ganze vor, sondern nur ein Teil. Die Schrift, die weist bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte, alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil haben, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes errettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. In Christus wird der Segen Gottes vollkommen. Das ist wertvoll für unser Leben. Und das Schöne ist, um diesen Segen dürfen wir bitten, immer wieder neu. Wir dürfen Gott bitten, dass uns das immer wieder klar macht. Aber nicht nur das, wir dürfen den Segen auch als Zuspruch hören. Das finde ich interessant beim Segen, den gibt es nämlich in zwei Formen, nämlich in der Form der Bitte und aber auch in der Form des Zuspruchs. Und ich finde es immer für mich persönlich wichtig, dass man am Ende des Gottesdienstes nicht nur um den Segen bittet, sondern dass ich in euch zuspreche. Wenn ihr genau hinhört, dann merkt ihr das, dass es ein Zuspruch ist und nicht eine Bitte. Ich mache das ganz bewusst, weil Gott dazu auffordert, dass wir den Segen zusprechen. Ja, jeder von uns darf Segen nicht nur empfangen, sondern auch jeder von uns darf ihn zusprechen, darf ihn weitergeben. Es wird immer besser mit diesem Segen. Segen ist zum Weitergeben da. Wir dürfen Segen dort weitergeben, in den Dingen, wo wir wissen, dass Gott seinen Segen drauflegt. Da dürfen wir ihn zusprechen. Und umgekehrt werde ich, da wo ich keinen Auftrag von Gott erkennen kann, auch mir schwer tun, den Segen zuzusprechen. In dem Fall kann ich dann höchstens darum bitten. Aber den Zuspruch kann ich machen, wenn ich weiß, Gott segnet es. Dann kann ich das tun. Da dürfen wir ruhig auch mutig sein und mutig segnen. Jesus hat es auch getan. Er hat den Segen weitergegeben. Dass Jesus Kinder segnet, das ist nicht nur eine Geschichte, die uns zeigt, wie kinderlieb oder wie nett Jesus war. Es ist auch der Auftrag, dass wir Kinder segnen. Das steckt da auch mit drin. Und dass uns in der Bibel gesagt ist, segnet, die euch verfolgen. Oder segnet sogar die, die euch verfluchen. Das ist nicht nur eine Anweisung, dass ein harmonisches Miteinander möglich ist zwischen Menschen, sondern es ist ein Auftrag, Menschen zu segnen, auch die, die uns nicht die allerliebsten sind. Ich möchte euch heute Mut machen, dass ihr auch einander segnet in euren Familien, dass ihr eure Kinder segnet oder eure alten Eltern oder die Patenkinder oder die Enkel, dass ihr den Segen Gottes weitergebt und denen zusprecht. In manchen Familien ist es normal, In manchen Familien ist es Gewohnheit geworden, sich zu segnen. Und es ist schön, wo das möglich ist. Ich weiß, dass das bei uns in unserer Familie nicht normal war. Und da war es, es wäre ein komisches Gefühl gewesen, wenn man da jetzt hingeht und einem einen Segen zuspricht. Weil es einfach nicht so gewohnt ist, weil es einfach nicht so üblich ist. Wenn ich jetzt zu meinem Vater hingehen würde und ihm die Hände auflegen würde, dann würde der sich erst mal wundern. Einfach, weil man es nicht so eingespielt hat. Aber zum Glück ist es auch nur eine Form, den Segen zuzusprechen und nicht die, die es unbedingt braucht. Es ist schön, wenn man Segen spüren kann. Wenn man auch einen anderen spüren lassen kann, wie Gott segnet. Wenn man durch eine aufgelegte Hand die Zuwendung Gottes tatsächlich auch fühlt. Also das wird besonders dann wichtig, wenn jemand krank ist zum Beispiel, dass man dann die Zuwendung Gottes wirklich spürbar machen kann. Ich erlebe das im Krankenhaus ganz oft oder auch bei Sterbebetten, wie wertvoll es sein kann, die Hand auflegen und Gottes Segen zuzusprechen. Da spürt man was. Hat Jesus auch oft gemacht, dass er kranken Menschen die Hände aufgelegt hat, sie berührt hat, sie gesegnet hat. Aber für viele ist es ungewohnt mit der Handauflegung. Ich merke das auch immer wieder, wenn wir jedes Jahr die Erstklässler einsegnen mit Handauflegung, dann sind die erstmal verunsichert, weil sie denken, was passiert hier? Deshalb ist es gut, dass man das nicht unbedingt mit Handauflegung machen muss, sondern dass man den Segen auch sehen lassen kann. So ähnlich wie im Gottesdienst der Pfarrer das macht. Ich kann euch auch nicht allen die Hände auflegen. Deshalb lässt man den Segen sehen. Der Pfarrer hebt seine Hände. Übrigens, wenn ich selber im Gottesdienst bin, so wie ihr, und man dann den Segen zugesprochen bekommt, habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, dass ich beim Segen nicht die Augen schließe und nicht irgendwie bedächtig nach unten gucke, sondern dass ich den Kopf heb und dass ich hinsehe, dass ich den Pfarrer angucke oder auch das Kreuz angucke oder hier das schöne Fenster, das uns die Ewigkeit zeigt. Denn man kann den Segen auch sehen und man darf ihn auch ansehen. Man darf aufs Kreuz sehen, auf die offenen Hände, auf den, der den Segen zuspricht. Müsst ihr nicht machen, aber nur so als kleiner Denkanstoß vielleicht für nachher. Aber auch das ist gar nicht mal zwingend nötig. Man kann in der Familie auch im Gebet einen Segen aussprechen. Selbst im Tischgebet hat der Segen seinen Platz. Segne, was du uns bescheret hast, gell? Und da kann man natürlich auch noch gleich die Personen mitsegnen. Könnte man auch mal überlegen. Segne einander, segne Vater und Mutter. Oder man kann auch still segnen. Einfach in aller Stille segnen. Ich kann auch für mich still sprechen, Gott segne den Menschen und tue ihm Gutes. Das tut dem Segen keinen Abbruch. Er wirkt deshalb genauso. Man kann auch so den Segen über Menschen aussprechen, die weit weg sind, die irgendwo in anderen Teilen der Welt sind oder so. Auch da kann man Segen zusprechen. Ich will euch Mut machen, dass ihr segnet in eurem Alltag, dass ihr es mitnehmt in euren Alltag. Und manchmal ist es auch hilfreich, wenn man ein Segenswort zuspricht, ein Bibelvers zuspricht, eine Art Zuwendung Gottes durch sein Wort, über das man dann auch nachdenken kann. Wir wollen euch nachher dazu einladen, dass ihr, wenn ihr wollt, euch ein Segenswort zusprechen lasst. Da ist man eingeladen, zu vier Leuten, also zu einem von den Vieren zu kommen und sich ein Segenswort zusprechen zu lassen. Wenn ihr das wollt. Ihr, liebe Gemeinde, ihr seid zum Segnen berufen. Ihr seid die Priester und ihr dürft auch segnen. Da braucht es keine Erlaubnis der Landeskirche. Jesus Christus hat die Erlaubnis schon gegeben, indem er euch zum Priester gemacht hat. Vor 3 Wochen, vielleicht erinnert euch, da haben die Konfirmanden den Gottesdienst gemacht. Und da stand die Jael Feder hier vorne und hat den Segen gesprochen. Das war super, fand ich. War ganz eindrücklich für sie selber und für uns alle. Ihr dürft Menschen durch den Segenszuspruch darauf aufmerksam machen, dass ihr himmlischer Vater ihnen von dort drüben zuwinkt, dass er sich ihnen zuwendet. Ihr dürft die Zuwendung Gottes spürbar machen. Und ihr dürft auch gemeinsam um den Segen Gottes bitten. Ihr dürft andere gewiss machen, was sie in Gottes Augen sind. Und ihr dürft ihn loben, ihn segnen, euch ihm zuwenden. Amen.